Guten Abend, meine Damen und Herren. Es freut mich sehr, dass Sie heute so zahlreich hier in dem zum Tag zum Turm gekommen sind, den wir in Zusammenarbeit mit der Kommunikation der Universität Zürich durchführen, also die Alumni, UZ Alumni zusammen mit der Kommunikation der UZH, mit Frau Ziegler und Herr Gull, die hier die Interviews machen werden. Und es freut mich, dass wir heute ein sehr aktuelles Thema haben. Heute geht es etwas weniger um Politik als um Wissenschaft. Das wollen wir ja hier, Wissenschaft vermitteln. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen herzlich einen guten Abend. Ich gebe das Wort weiter an die Kommunikation. Noch zu erwähnen möchte ich, dieser Tag im Turm, den müssen wir finanzieren. Und heute haben wir Unterstützung für diesen Tag im Turm von der Sanitas.
Guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren. Auch ich begrüße Sie von unserer Seite zu diesem Talk im Turm zum Thema gesunde Frauen, gesunde Männer, weshalb es Gendermedizin braucht. Herzinfarkt, Hirnschlag, Depression, Krebs oder Covid. Wie und woran Menschen erkranken, ist auch eine Frage des Geschlechts. Viele Krankheiten haben geschlechtsspezifische Ursachen oder äußert sich bei Frauen und Männern unterschiedlich. Das wirkt sich auf die Diagnostik auch aus und auch auf die Therapie. Und damit sind wir mitten im Thema. Das möchten wir heute besprechen mit unseren zwei Gästen. Das ist die Kardiologin Caroline Lerchenmüller. Sie ist seit dem 1. Mai 2024 Professorin für Gendermedizin an der Universität Zürich. Und damit ist sie die erste Professorin mit diesem spezifischen Titel in der Schweiz. Zuvor war sie Forschungsgruppenleiterin des Labors für kardiales Remodeling und Regeneration am Universitätsklinikum Heidelberg sowie Forschungsgruppenleiterin des Deutschen Zentrums für Herz-Kreislauf-Forschung. Und dann haben wir Beatrice Beck-Schimmer. Sie ist seit 2009 Professorin für Anästhesiologie an der Universität Zürich und seit 2018 Direktorin Universitäre Medizin Zürich. Als solche ist sie verantwortlich für die strategische Weiterentwicklung und die Koordination von medizinischer Forschung, Lehre und Versorgung, und zwar im Verbund von Universität, ETH und universitären Spitälern. Sie setzt sich seit vielen Jahren aktiv für Nachwuchsförderung, für Chancengleichheit und für die Karriereplanung von Frauen ein. Das Gespräch dauert circa eine Stunde und wird moderiert von mir, Rita Ziegler, und meinem Kollegen Thomas Gull. Wir sind von der Uni Kommunikation und danach haben auch Sie Gelegenheit, Fragen zu stellen, bevor es dann zum Apéro übergeht.
Ja, Caroline, jetzt haben wir gehört, du bist frisch gebackene Professorin für Gendermedizin an der Universität Zürich. Aber dieser Weg hat ja irgendwann mal begonnen. Ja. Und was war denn deine Motivation überhaupt, dich der Gendermedizin zuzuwenden?
Ja, ich hatte schon eingangs gefragt, ich darf ein bisschen ausholen. Ich habe einen langen Forschungsaufenthalt in den USA gehabt. Ich mache selber viel Grundlagenwissenschaft auch und war aber da in der Kardiologie auch angebunden. Und damals kam ganz groß auf eigentlich das Thema Frauenherzen. Die Symptome sind unterschiedlich bei Frauen. Es braucht hier und da eine ganz besondere Diagnose und auch Therapie. Und es war ganz selbstverständlich, wo ich gearbeitet habe am Massachusetts General Hospital, gab es ein Frauenherzzentrum. Und ich kam ganz motiviert zurück nach Deutschland und habe gesagt, Mensch, das ist meine Nische, das möchte ich total gerne machen und all meine Expertise dahin bündeln. Und dann wurde nur gesagt, aber wir haben doch auch kein Männerherzzentrum, wieso brauchen wir jetzt ein Frauenherzzentrum? Ich habe dann kurz versucht zu argumentieren, dass das eigentlich ja alles Männerherzzentren sind, die wir da haben, aber da können Sie sich vorstellen, das kam jetzt nicht so gut an. Aber ich bin auch dann kurz später zu dem ersten Kongress in Deutschland gegangen und war wirklich etwas perplex, weil auf der Bühne als Moderatoren oder als Vorsitzende von den Sessions sah ich nur Männer und ich dachte, vielleicht hat das ja auch was miteinander zu tun. Und so kam ich tatsächlich so ein bisschen in dieses Thema der Chancengerechtigkeit. Ich war dann auch fortgeschritten in meiner Karriere und dann spürte ich schon so den ein oder anderen Stein im Weg, vor allem auch als junge Mutter. Und ich wollte forschen, wollte Klinik machen, das war viel. Und dann habe ich mich sehr engagiert für die Chancengerechtigkeit und auch eben Diversität unter den Ärztinnen und Ärzten und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in der Kardiologie in Deutschland. Und darüber kam dann wieder der Kreis zurück zu meinem Frauenherzzentrum. Ich dachte, ah ja, es braucht auch einfach eine bestimmte Gruppe an Leuten, um bestimmte Themen anzuschauen. Und so kam ich tatsächlich dann zur Gendermedizin. Und dann etwas später als ursprünglich geplant, durfte ich dann doch meine Interessen noch bündeln.
Und das war dann in Deutschland schon möglich?
Ja, in Deutschland fingen wir dann eigentlich so ein bisschen langsamer an und haben dann so erstmal ein lokales Netzwerk gegründet und viele, viele Leute waren interessiert mitzuarbeiten. Und dann braucht es ja immer so die eine Stufe weiter oben an der Universität, dann auch die Struktur und Entwicklung dann dementsprechend dann anzutreiben. Und da seid ihr hier in Zürich schon ein etliche Schritte weiter gewesen, weshalb ich mich so freue, hier zu sein.
Jetzt hast du ja ein bisschen von diesen Steinen gesprochen. Das war, wenn ich das richtig verstanden habe, hättest du das in Deutschland nicht machen können, was du jetzt hier machst. Es ist nicht möglich gewesen, eine solche Professur zu schaffen oder zu bekommen.
Ja, die Bestrebungen in Deutschland gehen da auch hin und es gibt auch einige Professuren jetzt oder auch Lehrstühle sogar für Gendermedizin und sind auch in der Planung. Aber ich glaube, Beatrice kann das vielleicht noch etwas besser erzählen, wie das auch einfach von der Struktur und Entwicklung an so einer Universität, wie lange das auch braucht, um sowas zu implementieren. Das heißt, in Deutschland kann ich dir so sagen, ja, hätte ich jetzt aktuell diese Position, stand nicht zur Verfügung, so wie sie hier zur Verfügung steht. Ja.
Beatrice Beck-Schimmert hat dich sehr eingesetzt für diese Professur und auch über viele Jahre. Weshalb war dir das so wichtig und was hast du für Hürden erlebt in der Schweiz?
Also zuerst muss ich noch, was für eine Frage auf dich zurückkommen, wie ob in Deutschland das gleich geschieht. Natürlich sind wir immer die Ersten, oder? Und dann noch in der Schweiz, dann noch in Zürich. Ich habe in Bern studiert, also da hinken wir immer, ich spreche jetzt aus Perspektive der Berner, immer den Zürchen ein bisschen nah. Das gibt dann auch diesen Anti-Zürich-Reflex. Ja, also ich finde, das ist interessant. Ich bin natürlich nicht Spezialistin als Anästhesistin, aber ich bin auch über die Chancengleichheit auf das Thema gekommen. Vor vielen Jahren, da war ich noch junge Professorin, habe ich mich mit Londa Schiebinger und ihrer Gendered Innovation Konzept auseinandergesetzt. Das ist eine Professorin in Stanford und sie hat gesagt, ganz allgemein für die Forschung, für die Innovation, für die Gesundheit, was immer auch, hat das einen unglaublichen Benefit, wenn eben die Forschung vor allem eben gegendert durchgeführt wird, wenn man das soziokulturelle, aber vor allem auch das biologische Geschlecht mit berücksichtigt. Und das hat mich dann dazu bewegt, dass wir zuerst mal mit eben der Universität Bern, da waren wir dann zusammen, haben wir einen Studiengang, einen CAS etabliert für Leute, Ärztinnen und Ärzte, aber auch Leute aus dem Gesundheitswesen allgemein mit einem Masterabschluss, dass sie eben in den verschiedenen Bereichen, Gebieten der Medizin sich damit befassen können und unterrichtet werden. Und dann kam schnell mal die Idee eines Lehrstuhls auf und wie du eben gesagt hast, ja, wie die Männer reagiert haben, also unser Altdekan, ich nenne jetzt keinen Namen, der hat sofort, ist aufgesprungen im Fakultätsvorstand und gesagt, Moment mal, das ist eine Diskriminierung der Männer. Dann haben wir ihm immer wieder erklärt, das ist eben nicht, wir kommen sicher noch darauf zu sprechen, das ist nicht eine Medizin, die jetzt angeschaut wird in Bezug nur auf die Frauen. Aber eben, wir möchten gerne, dass diese Chancengleichheit besteht, auch in einem ganz übergeordneten Sinn.
Was hast du denn jetzt getan, dass du deine Kollegen trotzdem dafür überzeugen konntest, dass sie diesen Lehrstuhl, sie dem zustimmen, diese Einrichtung dieses Lehrstuhls?
Also erstens mal haben wir uns selber um Finanzen gekümmert. Wir sind sehr über die UZH Foundation dann auch sehr unterstützt worden, dass wir Fundraising machen konnten und haben dann eben auch Sponsoren gefunden. Das hat uns extrem gefreut. Und ich glaube, das Thema, dass man eben wirklich, das hat man auch gesehen, eben in der Kardiologie, aber auch in anderen Fachbereichen, dass da wirklich ein Defizit besteht in der Forschung. Und wenn man keine Forschung hat, hat man keine Evidenz und somit kann man eben auch die Diagnose oder die Therapie nicht entsprechend ausrichten. Und das hat die Leute sehr überzeugt, obwohl wir immer so gedacht haben, vielleicht werden wir auch Schwierigkeiten haben. Auch unsere Bildungsdirektorin hat dann immer wieder gesagt, kann das nicht anders heißen? Das ist politisch Gender. Aber ich muss also sagen, bis zum heutigen Tag, ich hoffe auch nach diesem Anlass, haben wir nie irgendwie Diskussionen gehabt. Die Leute verstehen das auch. Wir brauchen wirklich jetzt primär mal Forschung. Und wir müssen das in die Lehre implementieren, in die Leute, die ausgebildet werden im Gesundheitswesen. Und ich glaube, das überzeugt die Leute auch.
Und jetzt gibt es diesen Lehrstuhl für Gendermedizin. Und was erhofft ihr euch davon? Gibt es eine Signalwirkung für andere Universitäten oder für die Forschung ganz allgemein?
Soll ich? Ja, ganz. Ja, selbst, also natürlich, eine Signalwirkung ist das eine, so ein bisschen auch das Vorreitersein, auch dann zeigen hoffentlich, was wir schaffen gemeinsam und was wir erreichen. Wie Beatrice schon richtig sagt, das ist ja immer Forschung, Lehre, Klinik. Das ist so das Dreigespann, was wir angucken. Und natürlich müssen wir letztlich in allen Bereichen gucken, dass wir die Gendermedizin jetzt auch implementieren. Und das kann ich natürlich nicht alleine machen. Ich bin Kardiologin und Grundlagenwissenschaftlerin und habe eben meine spezifischen Forschungsinteressen. Aber es ist natürlich ein Querschnittsfach. Eigentlich ist es für jede Spezialisierung in der Medizin oder jede Disziplin ist es eigentlich relevant und wichtig. Und da können wir natürlich über die Lehre und einfach die Motivation auch anderer Dozierender immer wieder dafür sorgen, dass diese Inhalte dann auch einfach vermittelt werden. Auch zu gucken, dass wir wissen, was in die Klinik, was muss in die Klinik, was hat noch Zeit, wo sind die Datenlücken überhaupt, kennen wir alle? Das ist immer so meine große Frage, wissen wir denn überhaupt, an welchen Stellen wir wirklich schrauben müssen? Also das sind wir, glaube ich, auch noch so, gibt es noch sehr viel Forschungspotenzial, ja.
Also ich würde meinen, wir haben natürlich dadurch, dass wir versucht haben, das Thema unter die Leute zu bringen, hat das natürlich eine unglaubliche Wirkung gehabt, auch in der Politik. Jetzt nicht nur kantonal, wo wir unterstützt wurden, sondern auch national. Also wir sind auch eingeladen worden in Kommissionen vom Nationalrat, vom Ständerat, wo wir das Thema besprechen konnten, präsentieren konnten. Und nicht zuletzt, also das macht mich sehr stolz, gibt es ja immer wieder Ausschreibungen für nationale Forschungsprogramme. Und ich habe dann irgendeinmal im Internet gesehen, oh, da läuft ja irgendwie eine Ausschreibung, dass man sich bewerben kann. Und wir haben uns dann im Team, da warst du, glaube ich, noch nicht dabei, da haben wir dich noch nicht gekannt, aber in einem Team an der Uni Zürich haben wir da ein Projekt eingereicht. Das waren dann schlussendlich 78 Projekte. Wir haben 5 Minuten vor Mitternacht haben wir den Knopf drauf gemacht, weil wir so spät dran waren. Auch eine ehemalige Gastprofessorin hat da sehr viel gearbeitet daran, Vera Regitz-Zagrosek. Und wir sind dann mit anderen Projekten in der nächste Runde gekommen und schlussendlich sind ja dann vom Bundesrat 4 nationale Forschungsprogramme gelauncht worden. Und eines davon ist eben der NFP, das nationale Forschungsprogramm 83 Gendermedizin. Und das hat natürlich auch nochmal einen Boost gegeben. Das sind jetzt 11 Millionen, die Schweizer Forschenden auch in Kollaboration mit dem Ausland zur Verfügung stehen, das Thema zu bearbeiten. Und ich glaube schon, eben das ist dann so wie ein Dominoeffekt, der stattgefunden hat. Sicher mit anderen Akteuren zusammen natürlich. Aber ich glaube schon, dass das einen wichtigen Impact gehabt hat oder immer noch hat.
Jetzt hast du ja gesagt, du konntest da vortanzen beim Nationalen Ständerat und für die Gendermedizin, aber zuerst musst du so den Herren, Damen und Herren wahrscheinlich erklären, was ist das überhaupt? Gendermedizin, wenn man mit Leuten auch spricht von außerhalb der Universität oder den Leuten, alle, die das Magazin noch nicht gelesen haben, wo das erklärt wird, was Gendermedizin ist, möchten wir doch wissen, ja, was ist das überhaupt, Gendermedizin, und womit befasst sie sich?
Ja, ich habe es gerade schon so ein bisschen angedeutet. Die Gendermedizin betrachten wir eigentlich so ein bisschen als übergeordnetes Querschnittsfach, ein Fach, was für jede Spezialität in der Medizin relevant ist. Und was wir machen wollen, ist, wir wollen eigentlich eine gerechte, gute Medizin, die bestmögliche Medizin für jedes Individuum. Und wir gehen natürlich Richtung Präzisionsmedizin. Das ist der Begriff, den die meisten Leute schon mal gehört haben und kennen und auch meisten sehr gut finden. Aber wir brauchen natürlich auch hier erstmal noch übergeordnete Kategorien. Und das Geschlecht, biologisch, aber auch natürlich soziokulturelle Unterschiede stehen da ja natürlich auch im Mittelpunkt. Das heißt, am Ende wollen wir, dass wir sowohl Männer als auch Frauen als auch andere Geschlechter natürlich so gut verstehen, dass wir, wenn die erkranken, möglichst gut behandeln können, aber auch Erkrankungen möglichst effizient verhindern können. Und dafür müssen wir Geschlechterunterschiede einfach gut verstehen. Und das, so denke ich, können wir die Gendermedizin zusammenfassen.
Gab es einen Auslöser für diese neue Sicht auf Medizin? Gab es da irgendwie geschichtlich einen Einschnitt oder was hat, oder war das die allgemeine Debatte auch um, ich meine, Gender ist ein viel genutzter Begriff und vielfältig konnotiert?
Ja, ich meine, das hat sich ja langsam so ein bisschen entwickelt. Jetzt muss man sehr langsam, sehr zögerlich entwickelt. Wir kommen aus einer Zeit, wo im Prinzip das männliche Geschlecht im Vordergrund stand, nicht nur bei den Patienten, die wir angeschaut haben, sondern auch unter den Forschenden und den Ärzten natürlich. Das hat ja historisch dann einfach schon dazu geführt, dass man eben vor allem Männer angeschaut hat, dass wir vor allem diesen männlichen Prototyp heute haben. Und die meisten Medikamente, die wir alle nutzen, sind eben sozusagen gemacht für den 80 Kilogramm schweren weißen Mann. Und es gibt verschiedene Ebenen, warum das so ist. Also ich habe jetzt gerade so ein bisschen gesagt, historisch, aber wir kommen auch aus einer Zeit, wir kennen alle noch den Contergan-Skandal. Ich kenne ihn noch weniger als vielleicht manche andere, diese dramatischen Auswirkungen von Schwangeren, das falsche Medikament zu geben und dann bei den Neugeborenen zu sehen, was das für dramatische Auswirkungen hat. Und plötzlich war man natürlich sehr viel zögerlicher, auch schwangere Personen in Studien einzuschließen. Und heute brauchen wir aber das ein oder andere Medikament bei Schwangeren und können es nicht geben, weil es nicht zugelassen ist oder wir wissen gar nicht, was es für Auswirkungen hat. Wenn wir es doch geben müssen, immer in Risiko-Nutzen-Abwägung. Also auch da hat es ja auch seine Gründe. Es hat praktische Gründe, es hat zum Teil auch gute Gründe, es hat zum Teil auch ethischen Hintergrund, dass wir einfach sagen, wir gucken jetzt erstmal ein Geschlecht an. Wir haben es auch schon gesagt in der Zellkulturschale. Wir haben häufig nur männliche Zellen zur Verfügung, für andere Erkrankungen vielleicht nur weibliche. Das sind so Sachen, wo man sagen muss, aber das ist ja nachher dann nicht repräsentativ und woher wissen wir, dass wir diese Ergebnisse verallgemeinern können. Ich habe schon gesagt, das muss auch alles irgendwie praktisch bleiben. Vielleicht gucke ich mir auch gerade einen Mechanismus an, wo ich gar nicht erwarte, dass das Geschlecht einen Unterschied hat. Und dann muss ich auch pragmatisch sein, weil alles kostet auch Geld und Ressourcen. Und so muss man halt immer gut abwägen. Aber ich glaube, die Lücke ist so groß. Im Moment haben wir genug zu tun, sozusagen das da aufzuholen.
Aber ich glaube schon, dass, wie du richtig sagst, die Akademien spielen eine ganz wichtige Rolle, oder? Das sind einzelne Forschende auch, die gemerkt haben, wie ist das eigentlich? Also wenn Frauen irgendwelche Schlafmittel bekommen, haben sie einen Overhang, also die haben dann, das konnte man zeigen, ich weiß auch nicht, wieso man auf die Idee gekommen ist, dass die zum Beispiel mehr Unfälle haben dann am Morgen, weil das Medikament eben noch nicht ganz abgebaut ist, weil es für den Mann eigentlich zugeschnitten war, die Dosierung. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, und ich sage das als Unileitungsmitglied, dass wir eben das auch immer wieder schätzen, die Leute, die einfach ein bisschen verrückt sind und neue Ideen haben und dann eben solche Themen voranbringen, oder? Und das ist ja auch das Schöne, dass wir diese Freiheit haben in der Forschung. Und das sieht man dann, oder? Wenn man das alles zusammenzählt. Also in Deutschland hat man einige Aktivitäten gestartet. Ich kenne natürlich in Amerika, du hast es gesagt, aber dann auch in Österreich und in der Schweiz. Und so kommt das zusammen. Jetzt lokal war das interessant. Wir haben für die Universitäre Medizin Zürich, haben wir uns 2018, wie die Universitäre Medizin Zürich ins Leben gerufen wurde, das ist ja relativ neu, haben wir uns eben die Vertretenden dieser sechs Institutionen, mussten wir uns auf eine Strategie einigen. Und ich habe so gedacht, Jesus Gott, das wird sicher ein Hoselup. Aber das war gar nicht so. Wir haben sehr schnell realisiert, dass die Präzisionsmedizin, das ist etwas, was uns in der Forschung, was wir an den verschiedenen Institutionen auch schon gemacht haben vorher, dass wir das bündeln und die Kräfte bündeln und die Mittel dafür einsetzen. Und dann kam eben also diese individualisierte Medizin und dann kam irgendwie auch die Erkenntnis, ja, also eben, also eigentlich Gendermedizin ist ja ganz oben, bevor man irgendwie in den molekularen Bereich abtaucht und da schaut, irgendwelche Wege, wie das funktioniert mit den verschiedenen Molekülen, dass wir eben da auch die Gendermedizin dann aufgegriffen haben.
Das ist ja interessant, weil eben die Gendermedizin, sie fokussiert auf zwei biologisch sehr klar getrennte Geschlechter und auch sozial unterschiedlich sich verhaltende Geschlechter. Das wirkt im aktuellen gesellschaftlichen Diskurs vielleicht fast etwas anachronistisch. Wie passt das in die heutigen gesellschaftlichen Diskurse?
Wir müssen ja jetzt mal anfangen. Also ich glaube, das ist das, was wir immer sagen. Also es läuft, es ist, das wissen die meisten hier, es ist einfach auch ein wahnsinnig komplexes System, unser Körper. Und jede Zelle unseres Körpers weiß, ob sie von einem Mann oder einer Frau abstammt. Und jede Zelle ist exponiert von männlichen und weiblichen Geschlechtshormonen ihr Leben lang in ihrem ganzen Zyklus. Und dann diese Unterschiede, die kennen wir häufig noch gar nicht. Und im Herzinfarkt, ich weiß, ist ein Beispiel, was die meisten jetzt kennen und nicht mehr hören wollen. Aber wir wissen mittlerweile, ist es nicht so, wie ich es noch im Studium gelernt habe, der Ausstrahlung in den linken Arm und der Mann geht aus dem Restaurant und hat ein Bier getrunken. So ist die Darstellung in unseren Anatomiebüchern und greift sich an den Arm und hat seinen Herzinfarkt. Denn das Netterbild, jeder kennt es, der Medizin studiert hat. Sondern nein, Frauen haben ganz andere Symptome, die häufig subtiler sind und also eher Unwohlsein, Schweißausbrüche, vielleicht sogar Übelkeit dazu, Magenschmerzen. Das wissen wir mittlerweile alle, aber es hat ja ewig gebraucht, bis das in der Klinik angekommen ist. Und wenn wir jetzt noch einmal überlegen, warum ist das eigentlich so? Also ich kann es Ihnen nicht beantworten. Ich bin Kardiologin, ich weiß es nicht. Vielleicht müssen wir die Schmerzforschenden fragen dazu, warum sich das so unterschiedlich auswirkt, allein diese Symptome. Und wenn wir jetzt nochmal versuchen zu verstehen, wo kommt die Erkrankung her, es kann zum Teil völlig unterschiedlich sein zwischen Männern und Frauen. Zum Beispiel bei ganz jungen Frauen, Herzinfarkte sind häufig, weil die Gefäße sozusagen reißen, gibt es so eine Dissektion. Das sind so Sachen, die hatten wir gar nicht so richtig auf dem Schirm ganz lange Zeit. Aber warum ist das so? Und dann muss ich wieder zurück auf die Zelle und überlegen jetzt die molekularen Mechanismen und dann nachher das wieder in den Patienten zurückbringen oder die Patientin in dem Fall und möglichst gut therapieren. Ich glaube, das ist so, dass nur um zu zeigen, das ist einfach wahnsinnig komplex. Und wenn wir jetzt nicht anfangen, einmal das biologische Geschlecht und den Unterschied zu verstehen, dann glaube ich, kommen wir nicht so weit. Also das bedeutet nicht, dass wir nicht soziokulturelle Unterschiede mit einbeziehen, wie zum Beispiel, warum geht die Frau, wenn sie die Schmerzen hat, später zum Arzt? Wieso wird sie weniger früh reanimiert oder also von Laien sozusagen wiederbelebt, wenn sie zusammenbricht? Das sind alles soziokulturelle Einflüsse, die natürlich dann auch einen Einfluss haben, wenn wir von verschiedenen nicht-binären Geschlechtern sprechen. Und das ist alles sehr wichtig zu erforschen, aber so ein Stück weit muss man halt gucken, wer macht was und wo fangen wir an, wo ist der Schwerpunkt.
Eine Auslegeordnung haben.
Jetzt hast du ja mehrmals gesagt, warum ist das so? Und ich möchte das jetzt sozusagen historisch nochmal anschauen, warum ist das so oder weshalb war das so, dass man so lange eben nur den männlichen Körper erforscht hat, dass der Mann das Maß aller Dinge war in der medizinischen Forschung. Weshalb hat das so lange gedauert, bis man gemerkt hat, oh, die Frauen haben unterschiedliche Symptome, unterschiedliche Krankenverläufe, da müsste man vielleicht auch mal hinschauen und andere Medizin machen.
Ja, das hat ja eine ganz lange Geschichte und selbst wenn man jetzt mal in die jüngere Vergangenheit zurückguckt, so ins 19. Jahrhundert, als so wichtige Namen wie Charles Darwin geforscht haben, die uns allen sehr geholfen haben, natürlich bis heute auch die Evolutionsbiologie so maßgeblich geprägt haben. Aber in der Welt, in der Charles Darwin geforscht hat, hat keine andere Frau geforscht. Die Frauen durften gar nicht erst zur Schule gehen, in der Regel. Es gab ein paar Unterschiede. Und Charles Darwin selber mit seiner ganzen Kohorte war der festen Überzeugung, Frauen sind intellektuell unterlegen. Und hat auch sehr viel daran gesetzt, das zu beweisen. Also da ging es um kleinere Hirngrößen, verschiedene Verhaltensmuster. Also wir witzeln manchmal, ist Gendermedizin überhaupt gut? Wollen wir überhaupt manche Unterschiede wissen? Und da muss man sagen, da hat eine ganze Generation versucht, Unterschiede zu finden, wo eigentlich keine sind. Und natürlich hat das uns geschadet, weil wir haben keine Diversität gehabt, natürlich unter den Forschenden und den Ärzten auch. Es waren alles Männer und es war auch den Männern ein Anliegen, dass das so bleibt. Und die waren der festen Überzeugung, muss man natürlich auch wieder den kulturellen Hintergrund. Es war auch so, das ist das viktorianische Zeitalter, das war überall auf der Welt ähnlich. Die Frauen hatten ihre festen Rollen und die waren nicht in der Schule und die waren nicht an der Universität, um Gottes Willen, und schon gar nicht in irgendwelchen Laboren oder Kliniken. Von daher hat natürlich alles seine Bewandtnis.
Zugleich sind doch gesunde Frauen dann auch wichtig für eine funktionierende Gesellschaft. Wäre das nicht auch ein Aspekt gewesen?
Ja, sicherlich. Also wie gesagt, das hat sich ja daraus dann auch entwickelt und wir sprechen jetzt so ein bisschen so, wo kommt eigentlich diese völlig fehlende Diversität in der Medizin her? Und es dauert natürlich sehr lange, bis sich dann aus solchen wirklich festgefahrenen Systemen, und das ist, fangen wir jetzt im 19. Jahrhundert an, aber es reicht ja viel weiter zurück, dass sich dann auch ein bisschen rausentwickelt. Wir wissen auch alle, auch die Schweiz ist kein Vorreiter, was das Frauenwahlrecht angeht, in Europa generell nicht. Also solche kleinen Beispiele, wo man sagt, okay, da hat man sich vielleicht gar nicht Gedanken gemacht, aber jetzt fragen wir uns, warum waren die Frauen in der Medizin nicht vertreten? Sie durften ja noch nicht mal wählen. Also vielleicht muss man da auch immer so ein bisschen überlegen, was ist gerade der Geist der Zeit? Und das meine ich auch gar nicht vorwurfsvoll. Jeder von uns unterliegt einer Voreingenommenheit. Und die ist auch beeinflusst von unserer Umgebung natürlich. Und auch Charles Darwin hat das sehr verteidigt, seine Voreingenommenheit. Und er hat tatsächlich bis auf seinem Todesbett noch argumentiert, dass Frauen intellektuell auf jeden Fall unterlegen sind und auch niemals dahin kommen werden, wo die Männer sind.
Ja, ja, das hat sich ja so ein bisschen geändert, zumindest aber noch nicht völlig. Wir kommen auch darauf zurück. Jetzt wollen wir ein bisschen das Thema wechseln. Wir kommen dann auf diese ganze Politik, Medizinpolitik, wollen wir nochmal darüber reden. Nämlich diese ganzen geschlechtsspezifischen Krankheiten. Also man hat, ich habe das schon angetönt, es gibt eben, Gendermedizin beschäftigt sich damit, dass es verschiedene Symptome gibt in diesen verschiedenen Krankheiten, die sich unterschiedlich zeigen. Wir haben vor allem über das Herzen gesprochen, aber mich würde es interessieren, gibt es auch andere Beispiele und gibt es vielleicht auch Beispiele, wo dann weil die Männer was davon haben, wenn man Gendermedizin macht, oder profitieren immer nur die Frauen?
Also es gibt ganz viele Beispiele. Wenn wir an die Osteoporose, an den Knochenschwund denken, das ist einfach, das ist eine Frauenkrankheit. Also die erkennt man als Frauenkrankheit. Aber dass Männer auch Osteoporose haben können, das ist zum Beispiel nicht bekannt. Das heißt auch, die ganze Therapie oder die Abklärungen mit der Knochendichte ist an der Frau erfolgt und somit ist es ganz wichtig, dass man wirklich, dass man jetzt auch die Männer untersucht und schaut, wie sieht das aus, wie kann man das therapieren. Und es gibt wirklich viele Männer, die eben in einem ganz späten Stadium erst diagnostiziert werden und entsprechend, je nachdem sogar im Rollstuhl sind. Dann die Depression, oder wenn ich dich frage, Rita, wie würdest du die Depression beschreiben, dann haben wir wahrscheinlich immer die gleiche Vorstellung, jemand, der sehr sich zurücknimmt, auch sozial die Kontakte nicht mehr so pflegt. Beim Mann ist das ganz anders, der Mann kann sehr aggressiv werden, also ich bin jetzt auch eine Spezialistin, aber das ist bekannt und das heißt, man diagnostiziert da den Mann eben auch oder die Depression beim Mann sehr viel später. Also das sind sicher jetzt mal sehr große Vorteile, wenn wir da weiterkommen mit der Forschung und wissen, wie, was und wo wir im Rahmen der Gendermedizin eben auch die Männer behandeln können. Denn die Frage, wieso beim Sport, wir haben das immer wieder gelesen in der Zeitung, die Männer, der plötzliche Herztod ist beim Mann sehr viel häufiger, etwa 90%, in 90% der Fälle ist es ein Mann, 10% nur eine Frau, da haben wir jetzt einen Vorteil, aber eben du fragst nach den Männern, wieso ist das so? Wie kann man dem vielleicht entgegenwirken? Ich schaue da natürlich dich an. Also da gibt es sicher viele, sehr viele Aspekte, sehr viele Bereiche in der Medizin, wo man mit der Forschung und mit dieser Evidenz weiterkommt. Ich bin Anästhesistin, man hat herausgefunden, wenigstens im Tiermodell, dass die Schmerzempfindung, Arme, Beine, dass die unterschiedlich ist beim männlichen, beim weiblichen Tier. Ich habe früher immer so ein Dia gezeigt. Ein Mann und eine Frau halten die Hand in Eiswasser und man sieht dann, wie die Frau so grinst und der Mann macht so. Und ich würde sagen, ich habe einen Männerhaushalt, mein Mann und die zwei Buben. Wir sagen, das ist sicher so. Aber das stimmt nicht. Die Frau hat offenbar empfindet mehr Schmerz. Auf Rückenmarksebene konnte man das zeigen, also eben jetzt im Tiermodell. Aber man kann sich überlegen, das hat natürlich auch Auswirkungen, wie man nachher behandelt. Also vielleicht behandelt man den Mann, überdosiert man gewisse Schmerzmittel. Also da ist man jetzt auch dran, das herauszufinden. Also ich glaube, schlussendlich geht es natürlich darum, dass wir Frauen oder die Frauen natürlich jetzt nicht gleichberechtigt waren. Aber es gibt durchaus auch sehr viele Lücken in Bezug auf die Männer.
Ja, mir fällt noch ein, was ich auch immer sehr eindrücklich finde, wenn man sich das klar macht. Es gibt viele Krebserkrankungen, die bei Mann sehr viel häufiger sind. Zum Beispiel der Lungenkrebs ist was, was uns allen, ich glaube, geläufig ist als Beispiel. Da haben wir so viele verschiedene geschlechterrelevante Faktoren, also die Exposition im Arbeitsumfeld zum Beispiel gegenüber Gefahrenstoffen, die beim Mann möglicherweise häufiger sind. Männer rauchen historisch mehr, da ist ein Risikofaktor da. Aber auch dann wissen wir, dass das Immunsystem unterschiedlich reagiert zwischen Männern und Frauen. Und wenn wir jetzt wieder Richtung personalisierte Medizin sprechen, heute bei vielen Krebserkrankungen reden wir von Immuntherapien. Wir versuchen eigentlich zu erreichen, dass der Körper die Krebszelle angreift und unterdrückt. Und wenn wir von unterschiedlichen Immunsystemen ausgehen, zwischen Männern und Frauen, ist das ja eine total wichtige Information. Wie ist das jetzt in diesem Kontext? Bei Covid haben wir das erlebt. Frauen wurden zwar häufiger krank, was daran liegt, dass sie häufiger Pflegeberufe einnehmen, weniger die Möglichkeit hatten, sich zu isolieren, vielleicht auch kleine Kinder, so dieser ganze soziokulturelle Umstand wieder. Aber Männer wurden sehr viel stärker krank. Die Frauen hatten offensichtlich ein Immunsystem, was den Virus besser bekämpfen konnte. Und die Männer sind viel häufiger verstorben nachher. Das ist vor allem das Wichtige. Das wiederum führt dazu, dass wir Frauen häufiger mit Autoimmunerkrankungen zu tun haben. Also das Immunsystem ist so stark aktiviert, dass es sich gegen den eigenen Körper richtet. Da haben wir wieder einen Gender-Aspekt. Also das ist auch, glaube ich, ein gutes Beispiel. Man einfach versteht, man muss die Grundlagen wirklich verstehen, um optimal therapieren zu können.
Du beschreibst jetzt schön dieses Zusammenspiel von biologischen, ja, und soziokulturellen Aspekten. Und ist es denn so, dass die Gendermedizin auch auf Verhaltensänderungen abzielt, also auf diese soziokulturellen Aspekte vielleicht oder eben vielleicht ja auch in der Prävention gewisse Verhaltensänderungen anstrebt?
Also ich selbst und ich glaube allgemein kann man schon sagen, die Gendermedizin, die Prävention, die Vorbeugung von Erkrankungen ist ein wesentlicher Baustein. Also ich kann wieder vom Herzen berichten, wenn eine Frau ein Diabetes mellitus Zuckererkrankung bekommt, dann ist sie sehr viel wahrscheinlicher als ein Mann, dass sie mal später eine Herzinsuffizienz hat oder Bluthochdruck. Wenn diese Vorerkrankungen, diese Risikofaktoren da sind, dann ist sie nachher wahrscheinlicher, dass was für das Herz Schädliches dabei rauskommt und wissen nicht so genau, warum ist das eigentlich so viel mehr. Aber da gehen wir ja genau wieder Richtung Prävention. Und ich glaube zum Beispiel auch aus meinem Fachbereich ein total wichtiger Bereich ist die Erkrankungen, die während der Schwangerschaft kommen. Jetzt reden wir von Frauen, da denken wir gar nicht dran, dass die überhaupt was am Herzen haben können, aber entwickeln vielleicht in der Schwangerschaft einen Zucker, ein Bluthochdruck oder so, Schwangerschaftsvergiftung, so die äußere Stufe. Wir wissen heute, dass diese Frauen häufig später im Leben dann Herzerkrankungen oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen erleiden. Zumindest ist das ein Risikofaktor. Wir wissen gar nicht, was ist Henne und Ei hier. War das Herz irgendwie sowieso schon ein bisschen sozusagen vielleicht genetisch vorbelastet, sodass das so ein der erste Hit, sagt man, also die erste Verletzung darstellt und ist deshalb dann später ein Risiko oder ist es genau was ganz anderes? Ich kann es Ihnen nicht sagen. Wir versuchen das gerade so ein bisschen rauszufinden. Aber da wieder sind wir beim Thema Vorbeugung in der kardiologischen Praxis. Wenn ich eine Patientin das erste Mal mit 55 zum Check-up sehe, dann muss ich die eigentlich fragen, wie liefen ihre Schwangerschaften? Gab es Schwangerschaften? Wie liefen die? Also die ganzen Fragen, die der Gynäkologe, der Frauenarzt oder die Frauenärzte normal stellen würde, die müsste ich eigentlich auch stellen, um da so ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, welches Risiko besteht hier? Und dann bin ich vielleicht viel strenger, den Blutdruck einzustellen oder die Cholesterinwerte einzustellen. Und so hat das dann schon eine Auswirkung. Ja.
Das ist ein spannendes Thema, weil da sind wir auch bei der Frage, wie sieht es denn im medizinischen Alltag aus? In der Forschung sind ja viele neue Erkenntnisse da. Werden die auch irgendwie in den Alltag transferiert? Kommen die da an?
Ja, also da sehen wir, glaube ich, Entwicklungspotenzial auch da.
Ja, ich glaube, da sind wir wirklich noch nirgends. Und die Schwierigkeit ist wirklich eben, weil einfach Forschungsresultate fehlen, oder? Es macht ja auch keinen Sinn, jetzt irgendwelche Leitlinien zu erstellen und den Ärztinnen und Ärzten oder überhaupt dem Gesundheitspersonal zu sagen, wie man etwas machen soll, wenn man gar nicht weiß, wie. Also ich glaube, das wird dann wirklich der zweite Schritt sein. Und ich glaube, wichtig ist, eben in der Kardiologie ist man, glaube ich, sehr weit. Auch in Deutschland hat man zum Teil Leitlinien in Bezug auf den Herzinfarkt, das weißt du besser als ich.
Aber 2016, also das ist so ein bisschen das Beispiel, also die europäischen Leitlinien haben 2016 zum ersten Mal die Unterschiede in dieser Symptomatik. Jetzt, wir wissen das seit den 90ern, ich habe in den 2000ern studiert, ich habe es nicht erfahren da, ich habe nur das typische Bild vom Netter erfahren, wo man sich an die linke Schulter greift. Und 2016 das erste Mal, ne? Und jetzt kommen wir mehr so ein bisschen Richtung personalisiert auch das Individuum betrachtend. Aber diese Leitlinien, das braucht ewig. Also, ne, das, und das ist ja was, wo man sicher sagen kann, da muss man an die Fachgesellschaften gehen und einfach auch das Thema in der Weiterbildung aufnehmen.
Ne? Wer kümmert sich denn darum? Das ist ja genau der Punkt. Jemand muss dann sagen, okay, wir haben die klinischen Ergebnisse, jetzt wollen wir, dass das in die Praxis kommt. Wer macht das dann? Wie sie sagt, dass du das machen oder gibst du, man kann ja nicht alles.
Nee, dafür machen. Braucht es eben wieder die Evidenz, was Beatrice ja zu Recht so stresst. Dafür brauchen wir große Studien, wo Geschlecht nicht nur eine Subgruppenanalyse im Anhang des Manuskriptes ist, sondern wo es eine Hauptfragestellung ist. Sehen wir jetzt hier geschlechterrelevante Unterschiede? Und nur wenn wir diese großen Studien haben, sonst wird jeder sagen, der Leitlinien schreibt, das reicht leider nicht, um es in eine Leitlinie aufzunehmen, weil ihr das jetzt mal beobachtet habt. Also es muss schon fundierte Evidenz her. Und dafür müssen wir halt forschen.
Vor allem eben über die Kardiologie raus, also, oder? Das ist ja dieses Querschnittsthema, du hast es am Anfang sehr schön erwähnt, dass wir wirklich alle Fachbereiche mit einbeziehen. Und ich bin ein bisschen stolz als Anästhesistin. Wir sind ja da auch nicht irgendwie forschungsmäßig, glaube ich, im Allgemeinen an der Forefront. Aber in der Anästhesie haben wir immer das Anästhetikum. Ich glaube, ihr kennt alle Propofol, das Medikament, mit dem Michael Jackson jeweils den Schlaf gefunden hat und dann leider auch den ewigen Schlaf. Aber das ist eigentlich nicht gefährlich, weil man muss das natürlich unter entsprechenden Bedingungen anwenden, eben als Anästhesie. Aber da hat man gemerkt, wenn man das aufs Körpergewicht appliziert, und das haben wir, wie ich in der Anästhesie in den 90er Jahren angefangen habe, hat man einfach Kilogramm Körpergewicht, unabhängig, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau war. Beim Kind hat man, das ist viel später gekommen, hat man dann geschaut. Aber nachher hat es Modelle gegeben, da war vor allem ein Kollege aus St. Gallen, sehr aktiv, Thomas Schneider, der Modelle entwickelt hat, sodass man eine kontinuierliche Verabreichung angehen kann. Und da hat man dann das Geschlecht mit einbezogen, weil man gesehen hat, dass die Frau anders einschläft als der Mann. Man hat dann natürlich sehr viele Studien auch gemacht, dass, wenn man das Medikament stoppt, eben die Frau anders aufwacht als der Mann. Und das hat man in den Algorithmus reingenommen. Und das denke ich, das ist schon vor sehr, sehr vielen Jahren erfolgt, dass man das intuitiv oder ich sage einfach aus der Erfahrung erkannt hat und dann auch umgesetzt hat, oder?
Aber jetzt für mich, wenn ich jetzt so höre, heißt es einfach, es braucht noch viel mehr Forschung. Also man weiß gewisse Dinge, das braucht aber Evidenz dafür. Es braucht deshalb wahrscheinlich noch ein paar nationale Forschungsschwerpunkte, die sich mit Gendermedizin beschäftigen und mit einzelnen Aspekten dieser Medizin.
Ja, ich glaube, hier haben wir zum Beispiel einen guten Ansatzpunkt, wenn wir an die Medizinstudierenden denken, weil da ist das Interesse ehrlich gesagt sehr groß, so erlebe ich es und ich glaube, du auch. Und es wird richtig eingefordert auch, dass wir das Thema auch lehren. Und da haben wir natürlich die Möglichkeit, die Begeisterung dafür auch zu transportieren, so hoffe ich, und dann auch die nächste Generation auszubilden, für die das dann auch viel selbstverständlicher ist, diese Forschung zu machen. Also auch da haben wir, glaube ich, wieder sehr viel verschiedene Ebenen, wo wir einfach ansetzen können. Und natürlich müssen wir auch die Kliniker, die jetzt aktiv sind, erreichen. Und da, glaube ich, ist wieder ein guter Weg dann über so postgraduierten Weiterbildungen oder Weiterbildungen durch die Fachgesellschaften und so weiter. Aber wir müssen schon den Anreiz schaffen, dass auch geforscht wird. Und das ist natürlich so ein nationales Forschungsprogramm eine ganz tolle Voraussetzung dafür.
Und es gibt den Bundesrat. Wir haben gerade vor 2 Wochen hat er entschieden, das geht zurück auf ein Postulat, das Fehlmann-Postulat, eben, dass man die Gesundheit der Frauen besser berücksichtigen soll. Da ist jetzt ein Bericht erschienen und der Bundesrat hat basierend auf dem Bericht jetzt klar 6 Maßnahmen definiert und hat gesagt, die Frau muss, also das weibliche Geschlecht, muss bei der Medikamentenentwicklung besser berücksichtigt werden oder eben überhaupt berücksichtigt werden. Die Diagnostik muss entsprechend ausgerichtet werden. Die Lehre, wie du das gesagt hast, die Prävention. Also da hat man jetzt wirklich ganz klar, nebst diesem NFP, was ja auch schlussendlich durch den Bundesrat verabschiedet wurde, hat man jetzt da Maßnahmen definiert, die umgesetzt werden müssen. Also ich glaube, das sind so verschiedene, aus verschiedenen Richtungen, verschiedene Puzzlesteine, zusammen mit den Forschenden, die sich stark machen. Ich glaube, da haben wir eine sehr gute Chance.
Ein Puzzlestein möchten wir auch noch besprechen mit euch. Und zwar haben wir vorhin darüber gesprochen, dass der Mann ja so das Maß der Dinge in der medizinischen Forschung war. Gleichzeitig ja auch im medizinischen Beruf. Also die Männer haben sehr stark den medizinischen Beruf ja dominiert auch. Ist es immer noch so?
Es kommt darauf an, welche Ebene du anschaust. Also ich gehe jetzt mal von den Ärztinnen und Ärzten aus. Also wir haben etwa 60% Frauen, die abschließen das Studium. Hier in Zürich zum Beispiel oder auch in der Schweiz ist das mehr oder weniger gleich. Dann haben wir ein mehr oder weniger ausgewogenes Verhältnis Assistenzärztinnen, Assistenzärzte, Oberärztinnen, Oberärzte und dann geht die Schere auf, oder? Und dasselbe ist auf akademischer Ebene bei den Postdoktorierenden, da geht nachher die Schere auf und da haben wir immer noch einen sehr großen Gap. Wird besser, also bei den Professorinnen und Professoren zum Beispiel in unserer Fakultät hier, 2018 haben wir etwa 8% ordentliche und außerordentliche Professoren gehabt. Jetzt haben wir etwa 15%. Jetzt können Sie sagen, ja gut, aber es ist immerhin eine Verdoppelung, mehr oder weniger. Und wir haben natürlich 230 Professuren. Also das geht sehr lange und ich bin auch sehr glücklich, dass wir das jetzt zum Beispiel nicht mit Quoten gemacht haben. Also ich wehre mich da immer sehr dagegen, weil ich finde, das muss wirklich von den Kolleginnen und Kollegen auch getragen werden. Und die Spitäler, das Unispital, damals noch mit dem ehemaligen CEO, der hat zum Beispiel ein Programm entwickelt mit einer Professorin von uns und hat versucht, eben die Anzahl der leitenden Ärztinnen, da sind wir da bei 20-22%, gesamtschweizerisch, das USZ hat jetzt, glaube ich, 25%, das zu erhöhen, aber das ist, glaube ich, nicht so einfach gewesen. Aber sie waren, glaube ich, mal bei 18. Also immerhin, es zeigt sich auch etwas. Und ich glaube, man muss da einfach dranbleiben. Aber wir sind noch lange nicht. Die Unileitung hat 40% ordentliche, außerordentliche Professorin gefordert. Da sind wir natürlich in unserer Fakultät nirgends.
Ja, ich glaube, es ist in Ihr Glaube, um das vorsichtig auszudrücken, zu denken, das ist ein ganz natürlicher Prozess. Und wir haben so viele Medizinstudentinnen und irgendwann wird sich das schon ändern. Also das ist, wenn man das historisch betrachtet, nicht der Fall. Dieser Überhang an Medizinstudentinnen, den gibt es schon sehr lange mittlerweile und wir sehen eigentlich keine natürliche Transition in die Führungsposition. Also da braucht es schon solche Fördermaßnahmen, um da auch wirklich die Diversität zu erhöhen, von der wir eingangs gesprochen haben, die ist so wichtig, um auch verschiedene Fragestellungen zu beantworten. Ja.
Was ist denn der Grund für das Rauströpseln der Frauen? auf höheren Stufen?
Da kann ich jetzt noch mal eine Stunde weiter erzählen.
Vielleicht in 2 Minuten. Kurzversion.
Ja, ich hatte vorhin auch schon so ein bisschen angedeutet, so diese Zeit der Familiengründung fällt auch häufig, also das als ein Beispiel von vielen, ne? Da fällt häufig zusammen mit dieser wirklich auch heißen Phase in der Karriere, wo man sich spezialisiert, wo man zeigen muss. Und die Wissenschaft funktioniert auch nun mal mit Nummern, wie viel Publikationen, wie viel Drittmittel habe ich eingeworben, wie viele Patienten habe ich noch gesehen. Also das wird alles sehr komplex und dann will man noch der Familie gerecht werden. Und dann findet man vielleicht das Umfeld nicht vor, dass das letztlich mit einkalkuliert und mit einbezieht oder sogar möchte, eben weil die Diversität durch diese verschiedenen Blickwinkel dann auch sich erhöht. Im Moment ist es ja so, das funktioniert ja ganz prima. Das funktioniert so, diejenigen, die Privilegien haben, wollen sie nicht gerne abgeben. Das kostet auch immer was, verstehe ich auch. Und das System ist so im Rollen. Wenn ich jetzt in der Klinik noch gucken muss, wenn ich jetzt 50% meiner Mitarbeitenden habe, die in Elternzeit gehen wollen. Und das, Gott sei Dank, machen die Männer das ja auch immer mehr. Das hilft natürlich auch total, wenn sich die Verantwortlichkeiten drehen. Aber das sind so diese wirklich schlagenden Argumente, wo man sagen muss, da gibt es einen Pool an aktuellen Führungskräften, die haben vielleicht noch nie, und da reden wir auch wieder so ein bisschen von, müssen die das überhaupt wissen? Weiß ich nicht, ob die schon davon gehört haben, dass sie vielleicht Voreingenommenheiten haben, dass man dafür sorgen muss, dass sein Team divers ist, dass man vielleicht auch auf die Bedürfnisse einzelner Mitarbeitenden eingehen muss. Also auch da ist, glaube ich, die Industrie zum Teil deutlich weiter als wir in der Medizin, um so ein bisschen das Management einfach da auch voranzutreiben.
Aber könnte man das nicht ein bisschen, also diese Leaky Pipeline, wie es so schön heißt, eben diese Lecke Pipeline, wo es eben dann weniger Frauen in Führungspositionen gibt. Du hast es so ein bisschen umrissen, aber jetzt möchte ich ein bisschen konkret auch noch wissen, was könnte man denn jetzt tun? Im Alltag, im universitären Alltag, im Universitätsspital, in der Klinik, was müsste man machen, dass mehr Frauen sagen, doch, ich mache das und ich kann das auch vereinbaren mit meiner Familie, das kommen wir dann noch drauf zurück. Ihr beide habt ja Familie, beide habt Karriere gemacht, aber was müsste konkret jetzt getan werden?
Also wir haben schon viel gemacht.
Ja.
Also
findest du wichtig?
Wir haben Programme etabliert, so dass vor allem die Clinician Scientists, also Leute, die sowohl in der Klinik sind wie Forschung machen, dass die geschützte Forschungszeit bekommen und nicht einfach am Abend oder am Wochenende forschen müssen. Und da haben wir ein Programm vor vielen Jahren im Rahmen der Chancengleichheit, ein Bundesprogramm, das haben wir dann übernommen hier, finanziell mit fast 1 Million pro Jahr, dass wir gesagt haben, wir unterstützen jetzt junge Leute mit einem klaren Fokus auf Frauen. Wir wollen mindestens 50% Frauen haben, die da gefördert werden. Und wow, also 2015 haben wir gestartet, oder 14 sogar. Und jetzt nach 10 Jahren, jetzt haben wir nämlich gerade dann das 10-jährige Jubiläum, genau, das haben wir jetzt aufgegleist. Da gibt es sehr viele Leute, die eben gefördert wurden. Auch Frauen, die dann eine Assistenzprofessur bekommen haben, ordentliche Professorin geworden sind oder sich habilitiert haben, Titularprofessorin oder auch irgendeine Chefarztposition einnehmen könnten. Also increase the number of women, oder, dass wir da versuchen mit Programmen. Dann einfach auch die Kolleginnen visibel machen. Das war auch beim Nationalfonds so. Da haben sich irgendwie 1% Frauen beworben für eine Förderprofessur. Ja, wie will ich jetzt da am Schluss irgendwie eine Quote haben von 30% oder 40%, dass wir die ermutigt haben und wenn das zum Beispiel abgelehnt wurde im ersten Durchgang, dass wir gesagt haben, go ahead, mach's nochmal. Da sind dann die Frauen manchmal ein bisschen risikoaverser gewesen. Dann, ich schaue da zu Rosalie Michel, Rollenmodelle. Viele denken, das ist altmodisch. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, finde ich, oder? Also sie war eine der Pionierinnen in Verwaltungsräten, als Frau in der Wirtschaft, jetzt aus einem anderen Bereich. Aber es ist ganz wichtig, dass man als Rollenmodell eben auch junge Kolleginnen und Kollegen, jetzt hier vor allem Kolleginnen, ermutigt, weiterzugehen. Und da gibt's, ich glaube, die Lösung ist nicht einfach, sonst hätten wir das Problem so schon längstens gelöst. Aber ich glaube, dass wir da schon auf einem guten Weg sind, vielleicht nicht ganz so schnell, wie wir das gerne hätten.
Aber das, was du ja schön beschreibst, für mich jedenfalls ist es so wichtig, das muss auch von oben kommen und gewollt sein. Also die Führungs, die Führungsriege, die Leitung der Spitäler und der Universitäten muss es auch wollen und dann solche Programme implementieren, die Role Models vorzeigen, zu wissen, okay, hier geht das, hier schaffe ich das und hier werde ich sogar vielleicht unterstützt, mein Blickwinkel ist gewollt. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da kommen wir so ein bisschen dahin, dass auch dieser Bereich, die Chancengerechtigkeit, müssen wir mit Fakten unterlegen. Wir brauchen Zahlen. Und ich habe selber ja lange dann jetzt ehrenamtlich bis zuletzt in der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie gearbeitet. Ich kann kurz sagen, wir haben 38 Lehrstühle für Kardiologie in Deutschland. Keine eine Frau leitet eine Kardiologie in Deutschland. Glauben Sie denn wirklich, es gibt keine guten Kardiologinnen in Deutschland? Das ist doch nicht realistisch. Also wie gesagt, 50% der Assistenzärztinnen sind ja Frauen. Das macht ja keinen Sinn, dass sie plötzlich das dann irgendwann Kinder kriegen und das nicht mehr schaffen. Also die sind ja trotzdem da und die sind gut, aber da gibt es dann Hürden. Und da kann man gut mit Fakten und Evidenz auch wieder argumentieren. Da muss man die Daten sammeln, muss sie immer wieder vorzeigen und sagen, aber wir wollen das Thema ja wissenschaftlich betrachten und das kann man gut. Und dann finde ich es auch schwieriger, dagegen zu argumentieren oder dann diese Anekdoten. Mir kommen immer solche Anekdoten dann, aber guck mal, die wollte ich doch fördern und dann hat die Kinder gekriegt und war nicht mehr, hat keine Lust mehr und so. Und sagen, nein, aber das ist nicht der Durchschnitt. Der Durchschnitt argumentiert eben anders. Vielleicht, dass sie nicht die Möglichkeiten hatten, die Sachen gut zu kombinieren. Ja.
Was würdet ihr denn jungen Medizinerinnen auf den Weg geben, die eine akademische Karriere anstreben? Was würdet ihr ihnen raten?
Go ahead.
Ja, und vielleicht, also ist mein Beispiel auch eins, und ich habe bis jetzt schon mehrfach erzählt, es geht auch nicht immer so ganz gerade, ne? Und es entwickeln sich auch Interessen und ich glaube, man muss den Mut haben, die dann auch wirklich zu verfolgen. Also das Passion Project, wo die Leidenschaft liegt, das sollte dann auch irgendwann das sein, was man den Rest des Lebens macht und sich nicht in irgendwelche Ecken drängen lassen. So ein bisschen dieses, jeder ist auf seinem eigenen Weg und man soll auch den Mut haben, den zu gehen. Also das ist, glaube ich, auch wichtig. Wenn wir davon sprechen, dass Diversität wichtig ist, dann muss ich auch meinen eigenen Weg gehen dürfen und das so ein bisschen mitgestalten und mit definieren, wie der vielleicht aussieht. Ja.
Ich denke auch, dass ein Netzwerk sehr wichtig ist, dass die Frauen das Netzwerk, das eigentlich auch da ist, auch sich da einbringen und sich bedienen, oder? Es gibt auch sehr viel Forschung darüber, dass das Netzwerk des Mannes anders aussieht als dasjenige der Frau und dass wir da die Frauen ermutigen, eben dass sie, und das ist natürlich ein Problem, oder, mit den Kindern. Ich habe das selber auch erlebt. Oh, die Kindergrippe macht zu, ich muss losrennen und kann eben nicht noch kurz irgendwie im Flur etwas besprechen, was vielleicht ganz wichtig ist mit einem Kollegen oder einer Kollegin oder vielleicht auch der Chef oder die Chefin, die noch was besprechen möchte. Und ich glaube, dass vor allem jetzt, deine Frage war natürlich, was wir raten, aber ich glaube an uns, wir müssen wirklich schauen, dass sich die Strukturen ändern, oder? Da können wir, glaube ich, noch viel erreichen.
Jetzt müsst ihr doch noch ein Geheimnis verraten, ihr zwei. Ihr habt ja nämlich diese gläserne Decke, wie es so schön heißt, oder hieß durchstoßen, nicht? Ihr habt beide Professuren bekommen, du leitest sogar die universitäre Medizin, also du hast große Karriere gemacht, auch innerhalb der Universität, ihr habt beide Familie, Kinder, ich glaube, du hast drei Kinder, du hast
zwei.
Wie habt ihr das fertig gebracht?
Also ich glaube, die gläserne Decke ist dünner geworden. Und da muss man sich einfach überlegen, ja, wie, wenn ich da wirklich durch will, was nehme ich für einen Gegenstand? Man kann die wirklich auch durchbrechen, mit brachialer Gewalt. Oder man sucht sich vielleicht einen anderen Weg, wo es eben keine Decke hat, oder? Nein. Jetzt, aber natürlich haben wir das, glaube ich, gemacht. Aber ich denke, wichtig ist, dass man sich bewusst ist, wann man das wie machen will, oder? Und ich glaube immer, das kann man auch nicht alleine machen. Also ich habe eben dieses Bild, man nimmt irgendeinen Hammer oder irgendeinen Gegenstand oder einen Stein und schießt dann durch die Decke. Das geht natürlich nicht alleine. Und ich glaube wirklich, eben in den Netzwerken mit Mentorinnen, Mentoren, eben auch mit Vorgesetzten, dass man halt einfach nicht loslässt oder diesen Willen, den man haben muss, dass man irgendwie etwas erreichen will, dann glaube ich, ist die Decke auch nicht mehr so gläsern. Und wir, ich glaube, wir von Seiten zum Beispiel der Universität, wir versuchen halt einfach auch Gebäude zu bauen. Ich bleibe beim Bild, wo es vielleicht einfach keine Decke mehr hat. Man kann ja auch offen, man kann die Architektur ein bisschen anders gestalten, oder? So, dass dann dieser Schritt nicht mehr notwendig ist für unsere Kolleginnen.
Ja, ich wollte gerade spontan sagen, Beatrice hat es kaputt gemacht für mich, das sind durch. Aber ich kenne natürlich viele Beispiele und Kolleginnen, und dann fange ich mit den Anekdoten an, was ich ja eigentlich nicht will, die sie wirklich spüren, und sie ist da und sie wissen, sie sind qualifiziert für die Position, aber kommen irgendwie nicht hin, und da muss einfach noch viel gearbeitet werden. Ich glaube, da engagieren wir uns einfach auch wissenschaftlich, um zu zeigen, warum sind solche Maßnahmen so wichtig, und das kann man dann vorzeigen, und Frauen sind in Leitungspositionen gut und geeignet. Auch das muss man vielleicht einfach nochmal wieder aufzeigen. Ja, es ist einfach kein Nachteil da. Wie oft hören wir das? Ist sie schon geeignet? Kann die das? Hören die Männer auf die? Das hört man. Das gibt es immer wieder.
Man muss sie schützen.
Man muss sie schützen. Die Männer und so weiter. Also, wo man wirklich sagt, das ist irgendwie, fühlt sich gar nicht mehr zeitgemäß an, aber hören wir immer wieder um uns herum. Also, von daher, man muss den Mut haben, sie zu durchbrechen, aber man muss sich auch bewusst sein, dass sie da ist und dass es auch wirklich zum Teil sehr schwierig ist und dass das System schon noch Arbeit hat, dass es wirklich eine gleiche Chance gibt. Also wir reden, also Gleichstellung ist da nicht das richtige Wort. Jeder hat ja auch seinen eigenen Stil und sein, wenn wir wieder sagen, alle muss gleich sein, das passt vielleicht nicht so sehr, aber für jede einzelne Person muss es eigentlich einen guten Weg geben, den sie selber gehen kann.
Da sind wir wieder bei Gerechtigkeit. Ja, wir haben über die Schaffung des ersten Lehrstuhls für Gendermedizin gesprochen. Das war erst der Anfang. Wie geht es denn weiter? Einerseits an der Uni Zürich oder auch in der Schweiz? Beatrice, hast du hier Visionen?
Ja, wir sind schon dran natürlich. Ruhelos. Also wir versuchen jetzt, das ist ja gut, jetzt haben wir hier diesen Lehrstuhl geschaffen, aber wir versuchen jetzt natürlich auch in der Schweiz ein Dach zu schaffen, ein Dach, so dass wir unter diesem Dach zusammenarbeiten können. Eben sei es in Forschung, sei es in Bezug auf die Aus- und Weiterbildung, auf die Nachwuchsförderung. Und wir sind jetzt mit den 5 Fakultäten in Kontakt mit den Dekanen, also in Genf, Lausanne, Bern, Basel und hier. Und wir werden im Sommer, glaube ich, werden wir zusammenkommen und uns zusammentun und schauen, wie wir das ausgestalten könnten. Oder dass wir da so wir haben jetzt einen Arbeitstitel, ein Institut, ein Gender Medicine Hub in der Schweiz haben. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir jetzt auch diesen Schritt machen, dass wir über die Medizin rausgehen. Oder wir möchten jetzt natürlich Sie alle, aber auch viele andere verschiedene Stakeholders mit einbeziehen, eben die Politik. Wichtig ist sicher auch die Krankenversicherungen etc. etc., dass wir wirklich, dass das dann auch in diesen verschiedenen Fachbereichen implementiert wird. Vertretungen eben von der FMH, von den Fachgesellschaften. Ich denke, dass wir da gut unterwegs sind. Und das heißt, das ist sehr viel PR-Arbeit, ja, mit euch zusammen. Und wir versuchen da eben dann auch Anlässe zu organisieren, wo wir da zusammenkommen, sodass das wirklich auch in der Schweiz und dann hoffentlich eben auch international, dass wir Anschluss finden. Und dass das nicht so ein Leuchtturm ist nur hier oder so ein Silo, sondern dass wir wirklich zusammenarbeiten.
Du hast im Vorgespräch auch noch erwähnt, dass das ja durchaus auch ein Thema ist, das für die Wirtschaft spannend sein kann, dass sich das auch auszahlt, nicht nur eben für die einzelnen Personen oder für die Patientinnen und Patienten, sondern auch für die Wirtschaft. Kannst du das nochmal kurz
erläutern? Ja, du hast mich auf diese Studie aufmerksam gemacht, die am WEF präsentiert wurde. McKinsey war da sehr aktiv. Die haben wirklich gezeigt, dass die Frauen in der Regel 25% ihrer Zeit mehr krank sind und nicht arbeiten können. Also abgesehen davon, dass es schlimm ist, oder dass sie krank sind, weil man eben nicht richtig diagnostiziert oder falsch therapiert, dass sie dann Nebenwirkungen haben, hospitalisiert werden müssen. fallen sie natürlich am Arbeitsort aus. Und zwar nicht erst, wenn sie irgendwie ums Pensionsalter rum sind, sondern wirklich in einer Zeit, in der sie aktiv sein könnten oder eben aktive. Und die haben mal eine Hochrechnung gemacht. Ich hoffe, ich habe es richtig in Erinnerung, dass bis zum Jahr 2040 pro Jahr 1 Billion eingespart werden könnte, oder? Also das muss man
schneller gesund werden.
Ja,
wenn wir eine gerechtere Medizin, ja,
die schnellere Diagnose, bessere Therapie, fokussiertere Therapie.
Jetzt bei dir, Caroline, wir haben gehört, also Beatrice hat große Pläne. Ich hätte Medizin auf die ganze
Folge nennt mich gerne Pläne, genau. Ich bin sehr motiviert und freue mich, da sehr mitzuarbeiten. Aber ein Punkt, den ich noch ansprechen wollte, ist natürlich auch, die PR-Arbeit dient natürlich auch so ein bisschen dazu, der Bevölkerung zu dienen, das Thema einfach auch breiter bekannt zu machen, auch die Wichtigkeit, vielleicht auch für jeden selbst so ein bisschen mehr in sich reinzuhören oder schneller zum Arzt zu gehen oder manche Dinge anders zu betrachten. Also da sehe ich auch noch viel Potenzial, also die Bevölkerung, die alle einfach auch zu erreichen und so ein bisschen die Leidenschaft, die wir haben, auch mit zu transportieren für dieses Thema und warum es so wichtig ist und warum es uns allen am Ende dienen wird und helfen wird, wenn wir da Geschlechteraspekte in der Medizin einfach sehr detailliert betrachten.
Ja gut, vielen Dank. Jetzt haben wir hier auf dem Podium darüber diskutiert, über Gendermedizin, über die gläserne Decke, wie es weitergeht. Und wir haben ja immer die Gelegenheit, auch für das Publikum noch Fragen zu stellen. Das wäre jetzt der Moment. Wir haben ein Mikrofon. Sie können sich melden, ja. Vielleicht die Dame hier vorne.
Warte, ganz praktisch. Hört man mich?
Ist es eingeschaltet?
Dieses Querschnittfach, ist das jetzt Pflichtfach für die Medizinstudierenden?
Also im Moment haben wir es in verschiedenen Etappen im Medizinstudium implementiert, vor allem im Sinne von Vorlesungen, also in den ersten beiden Jahren, aber auch dann im dritten und vierten Jahr. Da sind es zum Teil meistens sind's freiwillige Veranstaltungen noch, muss man sagen. Wir haben auch ein Mantelstudium. Aber die Idee ist natürlich gar nicht so sehr die Gendermedizin jetzt als einzelnen Vorlesung. Das ist natürlich wichtig als Einleitung, aber nachher ist ja wichtig, dass jede Spezialisierung das Thema aufgreift. Da gab es zum Beispiel ein sehr schönes Projekt, was jetzt zum Ende kommt, wo ich gar nichts mit zu tun hatte, aber sehr davon profitiere, das Swiss Universities Projekt, das jetzt, glaube ich, 4 Jahre lang lief, korrigiere mich, wo wir einfach Factsheets gesammelt haben als ein Tool zur Lehre. Und das ist, ich kann das wirklich sagen, dass die Qualität ist extrem hoch. Und jeder, der an einer akademischen Institution in der Schweiz tätig ist, kann darauf zugreifen und kann sozusagen für das eigene Fach Lehrmaterialien runterladen und zum Teil schon mit Folien versehen, einem kleinen Folienset. Warum ist in meinem Fach die Gendermedizin wichtig? Und da sind wir natürlich dann schon in der Pflicht. Aber da braucht man die Dozierenden, die dann in ihren einzelnen Fächern. Wir können natürlich mit dem Lehrstuhl das auch ein Stück weit jetzt besser kontrollieren und auch incentivieren, vor allem das Thema einfach immer wieder auch aufbringen und erinnern. Aber was schon mal geschaffen wurde, schweizweit mit diesem Projekt, ist, dass Lehrmaterialien, hochqualitative Lehrmaterialien zur Verfügung stehen. Wir haben natürlich auch so ein Mantelstudium noch jetzt hier, wo man dann wirklich so die Studierenden erwischt, die das Thema richtig toll finden und die das dann freiwillig machen. Und da kann man dann nochmal explizit dann natürlich auch in die Tiefe gehen. Ja. Aber Vera Regitz-Sakrozek hat jetzt auch gerade ein sehr schönes Lehrbuch, zumindest für die innere Medizin und Neurologie. Also die Gastprofessorin hier war doch immer noch sehr aktiv unterstützt, herausgebracht dieses Jahr. Sowas ist natürlich auch immer wichtig. Wir brauchen einfach die Materialien zur Hand und auch Textbücher, die wir den Studierenden empfehlen können. Und da sind jetzt, glaube ich, einige Meilensteine, will ich schon mal sagen, geschaffen worden, dass das funktioniert. Ja.
Und die Studierenden sind unglaublich interessiert. Also da geht sehr viel von ihnen aus. Und das ist
natürlich. Das stimmt.
Erfreulich,
also die Initiative von den Studierenden auch in Heidelberg, und ich höre es jetzt auch hier so, dass wirklich auch viel von den Studierenden selber Vorlesungsreihen am Abend und so weiter organisiert werden. Und das macht natürlich auch total viel Spaß, ja.
An die nächste Frage gerne. Ja, Also ich finde das sehr erfreulich, was jetzt da läuft, auch in der Schweiz und insbesondere auch der Umstand, dass man das in allen Gebieten untersuchen will. Und da möchte ich einfach nur erwähnen, so zur Ergänzung oder auch Kontrapunkt, der Neurowissenschaftler Larry Coyle oder Coyle in den USA hat vor etwa 20 Jahren Geschlechtsunterschiede neurologisch untersucht, nicht? Wurde angefeindet, sehr, sehr stark. Von feministischer Seite wurde ihm gesagt, er sei ein Neurosexist und es gab große Widerstände, auch von Frauenseite. Man darf das einfach nicht vergessen und auch heute noch, weil man gesagt hat, ja, man dürfe das nicht untersuchen. Heute ist das, glaube ich, weg, abgesehen von wenigen Leuten noch, aber das ist sehr erfreulich, wenn das in alle Gebiete reingeht.
Jetzt haben Sie keine Frage gestellt.
Nein, das ist eine Bemerkung. Okay.
Ich hatte das vorhin schon mal kurz angedeutet. Ich habe Bücher darüber gelesen, weil ich es auch so spannend finde, gerade in den Neurowissenschaften, was halt gar nicht mein Gebiet ist. Aber dieses Spannungsfeld von, wann sehe ich Unterschiede und wann sehe ich nicht und wie wird das dann interpretiert nachher? Und das ist halt, aber am Ende, also ich fühle mich da total als Wissenschaftlerin und bin agnostisch den Daten gegenüber und was die Wissenschaft zeigt, ist okay. Und wenn ich wirklich intellektuell inferior bin, dann ist es vielleicht so. Aber ich will mal behaupten, da gibt es jetzt genug Studien, die das Gegenteil behaupten. Aber die Neurowissenschaften sind ein wahnsinnig gutes Beispiel, eben wie das auch in die falsche Richtung gehen kann. Also wie einfach ganze Generationen versuchen, Unterschiede zu finden, wo keine sind. Also und wie das dann nachher nachteilig sein kann. Ja, aber das ist spannend.
Aber Achtung, also die Quantität, wenn man jetzt die Hirnmasse anschaut, die hat ja nicht immer korreliert, ja nicht immer mit der 15er-These, oder? In der Biologie. Also auch in der Entzündung, man kann sehr viele Botenstoffe haben, die einfach dort sind, die langgelegt sind, oder? Das heißt also, man muss da immer ein bisschen aufpassen, dass aber ich habe also auch nie irgend so etwas erlebt, jetzt, dass uns da jemand angefeindet hat. Aber ist interessant. Ja. Ja.
Nein, haben wir mit Zürich das via Videoübertragung dargelegt.
Interessant, ja.
Dann die nächste Frage, bitte.
Ja, mich würde ein Aspekt interessieren bei Medizinerinnen, die Verknüpfung von dem Mangel an weiblichen Führungspersonen in höheren Führungspersonen und die Kinderfrage. Gibt es denn in der Medizin auch Frauen, die keine Kinder bekommen konnten oder keine Kinder bekommen wollten, die nicht in diese Führungsposition gehören? Ich höre immer diese Verknüpfung mit der Kinderfrage und den Strukturen, die diesbezüglich geschaffen werden sollten oder schon geschaffen wurden. Wie ist das mit diesen Frauen? Gibt es da noch andere Aspekte, die gendermäßig eben aufgearbeitet werden müssen oder fallen diese kinderlosen Frauen irgendwie aus der Medizin raus?
Nee, das ist total wichtig. Ja, die Kinderfrage ist was natürlich immer so auf dem, das liegt so da, das ist irgendwie offensichtlich, dass man sich dann in ein Spannungsfeld begibt, aber Frauen ohne Kinder, die unterliegen natürlich denselben Voreingenommenheiten und denselben Diskriminierungen, die wir alle erleben müssen, noch im Alltag leider. Und dadurch bilden sich auch genauso Hürden auf, die sind vielleicht andere. Wir kennen auch alle das Beispiel von der sehr engagierten, sehr qualifizierten Frau, die mit ganz anderen Adjektiven belegt wird als der Mann, der dieselben Attribute hat. Also die ist zu forsch, irgendwie zu besserwisserisch, viel zu aggressiv. Das sind ja solche Dinge, die man, also diese Studie rund um die Biases, also Voreingenommenheiten, die sind ja Wahnsinn. Da gibt es sehr, sehr gute Daten. Es gibt eben vom Harvard, ich weiß nicht mehr welchem Institut, ein Online-Tool, wo man seine eigenen Voreingenommenheiten testen kann. Ich würde jedem empfehlen, das einmal zu machen. Ich selbst bin moderat voreingenommen und ich gehe in diesen Tests ja rein und will das besonders gut machen. Das heißt, ich strenge mich natürlich total an und bin trotzdem wirklich Mittelmaß. Was daran liegt, dass wir das alle natürlich so beigebracht bekommen haben und die Frauen, die keine Kinder haben, die diese
Hürde, dieses Spannungsfeld nicht erleben müssen, müssen natürlich jedes andere Spannungsfeld, was geschlechterbasiert ist, trotzdem erleben. Und da kann ich auch viele Anekdoten erzählen, aber da gibt es auch wirklich sehr gute Wissenschaft, dass das einfach ein Problem ist, noch leider, ja. Und da kommt wieder so ein bisschen dein Top-Down-Approach auch. Es braucht einfach auch Führungskräftetraining. Es muss ein Bewusstsein darüber geschaffen werden, dass es das gibt. Und das gilt aber auch für die untere Ebene. Als ich angefangen habe in der Kardiologie, ich war noch so, ich hatte diese Mentalität von, das ist ein männerdominiertes Feld, das verstehe ich jetzt. Und die sind auch alle sehr ellenbogen und kompetitiv, aber jetzt erst recht, das schaffe ich doch und so, ne? Und später dachte ich, wie blöd bin ich eigentlich? Also wieso soll ich denn doppelt und dreimal so viel machen? Nur weil ich eine Frau bin. Also das passt ja irgendwie nicht zusammen. Aber also ich glaube, da muss man sich auch wieder auf die Daten zurückziehen und sagen, da haben wir gute Grundlage, gute Forschung dazu, warum das so ist und die müssen wir aktiv angehen mit solchen Maßnahmen, wie Beatrice ja auch erwähnt hat. Ja.
Ich glaube, es ist wichtig, Iris Bonnet, das war jetzt gerade unsere Ehrendoktorin, Verhaltensökonomin, eine Luzernerin, jetzt an der Harvard University. Sie hat ein Buch oder mehrere Bücher geschrieben und in einem beschreibt sie eben auch, dass es ganz wichtig ist, die Frau soll sich nicht der Welt, der Männerwelt anpassen, sondern wir müssen eben die Strukturen ändern. Und ich glaube, das gilt vor allem auch für eben Frauen, die kinderlos sind oder für beide, also mit oder ohne Kinder, aber dass wir da wirklich schauen, dass wir da unterstützen und nicht, dass die Frauen plötzlich das Gefühl haben, sie müssen jetzt gleich auftreten wie ein Mann, oder?
Und auch das hat wirklich Auswirkungen. Also wir kriegen immer mehr Studien, immer mehr Evidenz, dass das Geschlecht der Behandelnden einen maßgeblichen Effekt hat auf die Folgen der Therapie. Also das kann man so zeigen, weil weibliche Chirurginnen operieren weibliche Patientinnen entweder anders oder wir wissen nicht genau, woran es liegt. Der Mechanismus ist nicht da. Es gibt aber eine Korrelation, eine relativ klare, dass Frauen, die von weiblichen Chirurginnen operiert wurden, ein besseres Outcome nachher haben. Solche Sachen müssen wir einfach auch mit bedenken. Und das mag nicht wieder, das kann man wieder nicht pauschal sagen und das gilt nicht für jeden und jede. Aber es gibt solche Korrelationen, wo wir noch ganz am Anfang stehen. Warum ist das eigentlich so? Was hat das zu bedeuten? Was hat das für Folgen? Und also so ist dieses Wechselspiel dann doch wieder auch wirklich sehr wichtig. Ja.
Da bin ich ja sehr skeptisch. Aber
ja, aber Beatrice, wenn das die Forschung sagt.
Und tatsächlich auch,
man muss immer schauen. Das steht dann unter Limitationen in der Diskussion. Also
es ist
dann
natürlich schon alles Korrelation.
Ja, ja.
All das,
ja, ja.
Logisch, also es gibt keinen Mechanismus, das ist wichtig, aber genau, manchmal, man muss ja anfangen, die Daten einmal auszuwerten und das macht man natürlich so gut man das kann. Ja.
Gut, dann haben wir eine letzte Frage noch hier. Dann, wenn Sie noch weitere Fragen haben, die beiden Damen sind auch hier, Sie können also nachher auch Sie direkt noch fragen. Ja, die letzte Frage.
Ja, Frau Lechner, jetzt haben Sie ja mit dem Lehrstuhl auch ein Women's Health Center im Circle angekündigt. Können Sie vielleicht dazu noch was sagen? So, was sind die ersten Schritte, die geplant sind?
Ja, das haben wir so konkret noch nicht angekündigt.
Du weißt es nur nicht.
Nee, also die ersten Schritte sind natürlich für mich, also ich bin ja aus der Klinik heraus eine Kardiologin und das ist natürlich der erste Schritt für mich, wie wir auch das Angebot erweitern können. Es gibt hier am USZ schon eine Women's Hearts Sprechstunde, die vor vielen Jahren schon mal ins Leben gerufen wurde, dann leider auch mit Covid so ein bisschen hat leiden müssen, dass das richtig Fahrt aufnimmt. Aber da freue ich mich jetzt natürlich als erstes einzusteigen. Und dann denken wir schon auch so Richtung Women's Heart Center. Auch da ist immer unsere interne Diskussion auch. Wir wollen die Männer nicht ausschließen. Ich hatte das eingangs schon erwähnt. Wir haben viele Männerherzzentren. Und hier geht es auch nicht darum, dass wir jetzt irgendwas völlig neu erfinden. Es geht ja darum, dass wir sozusagen das Potenzial nutzen, hier nochmal genau hinzuschauen auf Geschlechterunterschiede. Und in der Kardiologie ist das zum Beispiel ganz wichtig, die Fühler auszustrecken in die Frauenheilkunde, was ich gerade erwähnt hatte, in der Schwangerschaft, mit Frauen mit angeborenem Herzfehler in der Schwangerschaft. Das sind solche wichtigen Verknüpfungspunkte oder in der Rheumatologie. Wir hatten es von den Autoimmunerkrankungen. Also da ist natürlich mein erster Ansatz jetzt in der Kardiologie mal einfach dieses Potenzial, was da ist. Es ist ja schon eine exzellente klinische Versorgung vor Ort. Aber jetzt das nochmal unter dem Geschlechteraspekt anzuschauen und einfach auch die verschiedenen Disziplinen dazu vereinen. Und das Women's Health Center ist dann sicher ein nächster Schritt, ob wir dann bei Women's bleiben oder ob wir das dann wieder eher in die Richtung Gendermedizin etablieren und sowas. Das müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen besprechen und auch gucken. Das betrifft ja dann wirklich wieder viele am Standort und da müssen wir viele Leute ins Boot holen und genau. Aber ich lass dich gerne.
Ja, ich glaube, die große Herausforderung mit dem Women's Health Center ist, dass natürlich dann die Frauen aus den Kliniken abwandern, oder? Und da müssen wir natürlich schauen, dass wir eben dass das Thema nicht negativ konnotiert wird und irgendwie Konkurrenzsituationen hervorgerufen werden. Also da sind wir noch ein bisschen, wir haben ja das auch schon besprochen, da sind wir noch ein bisschen am Schauen. Das ist sicher eine große Herausforderung in der Kardiologie. Es ist jetzt kein Problem, weil die haben das Label Kardiologie. Aber wenn jetzt jemand wenn wir ein Women's Health Center haben, jemand aus der Rheumatologie oder Gastroenterologie, dann verschwinden die alle dort und dann haben wir natürlich eben mehrheitlich die Kollegen, die Klinikdirektoren, wir haben ja nur wenig Frauen, dann wird das Thema irgendwie zu einem Problem und das wollen wir eigentlich nicht. Also da haben wir schon Ideen, wie wir das angehen könnten.
Genau, zu viele Probleme wollen wir nicht, auch nicht mit der Gendermedizin. Vielen Dank euch beiden für das engagierte Gespräch, auch viel Glück in Zukunft. Wir sind sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt mit der Gendermedizin und auch mit der Zertrümmerung der gläsernen Decken in diesem Bereich und auch in anderen Bereichen. Das ist auch das Ende des Talks im Turm heute. Ich kündige gerne noch den nächsten Talk an, der ist dann am 2. September wieder hier. Das Thema dann heißt kostbare Vielfalt, weshalb Biodiversität wichtig ist. Vorher gibt es natürlich noch das Unimagazin dazu, das dann Ende Juni erscheint. Ihnen wünsche ich noch einen schönen Abend und auch einen schönen Apero, der jetzt hier gereicht wird. Vielen Dank.